MMB Community mit Rolli-Host Paul O'Donnell und Kane-User Manu Grande. MMB Community.
Was waren deine Lieblingsschulfächer? Das ist mal eine Frage gleich zum Start. Ha?
Boah, eiskalt erwischt. Direkt nach dem Kaffee, sowas. Meine Lieblingsschulfächer. Ganz klar Geschichte. Geschichte fand ich schon immer toll. Dann Leben, Gestalten und Religion nannte sich das bei uns. Also
Leben, Gestalten und Religion. Ist das so ein altes DDR-Fach oder was soll das sein?
Na, das nannte sich, also die Abkürzung hieß ja Leben, Ethik und Religion, aber wir haben immer Gestalten gesagt, weil Ethik hatten wir jetzt so nicht. Wir haben dann immer irgendwas gestaltet.
Also wenn man die Buchstaben zusammennimmt, heißt es Lehr. Und das heißt, Du hattest keinen Inhalt, oder? Es war einfach ein leerer Unterricht.
Ja, aber dafür hatten wir muss ich sagen, hier so als Teenager, ne, hatten wir eine sehr schöne Lehrerin gehabt. Deswegen war das auch immer mit mein Lieblingsfach, bin ich ehrlich. Dann Geschichte, wie gesagt, weil Geschichte halt einfach spannend ist, fand ich immer ganz toll.
Gefühlt hat man doch in seinem Schulleben etwa 7-mal die Französische Revolution.
Genau.
Und dann noch irgendwie 3 oder 4-mal den Nationalsozialismus.
Ja, genau, so irgendwie in der Richtung, ne? Wo du dir dann so denkst, okay, das habe ich jetzt alles schon mal gehört. Das kenne ich jetzt schon. Das Ganze drumherum fand ich dann auch ganz interessant. Wir hatten uns in der Schule auch mal viel mit Ägyptologie beschäftigt. Das fand ich ganz toll, weil ich dieses Thema auch wirklich sehr, sehr spannend finde, auch so nebenher schon. Und als wir das dann im Unterricht hatten, fand ich das mega toll. Ja, und sonst muss ich eher sagen, mehr Fächer waren es auch gar nicht so gewesen. Doch, Deutsch war immer noch ganz cool. Dann lass mich doch mal die Frage spiegeln. Was waren denn deine Lieblingsfächer?
Ich vergesse mal die Grundschule. Weil ich glaube, da kann man nicht so richtig von Lieblingsfächern sprechen. Auf jeden Fall habe ich damals Sport überhaupt nicht gemocht. Das kann ich schon mal sagen. Das kam erst viel, viel später, dass dann Sport irgendwie auch mal ein bisschen interessant war. Meine Lieblingsfächer waren es in der Oberstufe nachher Mathe, weil ich Mathe immer total so geradlinig fand. Ich finde Mathe so total entspannend. Ja, weil, weißt du, 5 plus 5 ist halt immer 10. Weißt du, da gibt es nicht, interpretier jetzt mal das Ergebnis. Nein, musst du nicht interpretieren. Es ist einfach 10 und fertig. Und das fand ich doch sehr entspannend. Deutsch, okay, war gelegentlich interessant, wenn es irgendeine Buchbesprechung gab oder so. Und in der Oberstufe war das so, dass die Bücher dann aufgelesen waren und wir mussten sie gar nicht selber lesen. Und dann habe ich mir die Sachen halt einfach 3-4 Mal angehört. Dadurch war es halt dann auch interessant mitzudiskutieren. Also da muss man schon sagen, es kann bei so einer Buchbesprechung echt interessant sein, wenn du weißt, was in dem Buch drinsteht.
Ja, das stimmt, das stimmt. Das sollte bei einer Buchbesprechung, sollte das eigentlich Usus sein, dass du weißt, was in dem Buch steht.
Habe ich aber erst sehr spät verstanden. Was ich richtig doof fand, war Kunst, obwohl ich heute Kunst total cool finde.
Ja, aber ich glaube, ich weiß, wie du das meinst. Ich fand den Kunstunterricht auch immer irgendwie doof, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich auch nicht verstanden habe, warum du Kunst bewertest.
Ja, einmal das, aber auch, ich habe einfach nicht gerne Blumen gemalt oder so. Ne?
Ja.
Mal mal diese Vase und diese Blume ab, die ist mir scheißegal. Warum kann ich kein Raumschiff malen?
Ja,
oder ein
genau.
Alien oder sowas. Bewerte doch, wie ich ein Alien male.
Ja, das war auch immer das, ne, wenn du so Gebäudezeichnung oder so machen musstest oder so, wo du dann immer so dachtest, können wir nicht mal irgendwas Cooles machen? Wie wär's denn sowas wie zum Beispiel Comiczeichnung oder so? Mal was,
ja, genau.
was Cooles, anstatt immer nur sowas Ödes, und dann hast du Thema goldener Schnitt, war dann wieder ein Stück weit interessanter, weil es dann mehr um die Geschichte ging, aber trotzdem dachtest du dir am Ende immer so, oh, nö, das brauche ich doch alles nie
wieder. So Zeug hatte ich gar nicht. Also ich plauder mal aus dem Nähkästchen, auch wenn das gleich im Statement nochmal kommt. Ich war ja erstmal nur auf der Hauptschule, was eine bessere Sonderschule war. Und das war der einzige Kunstunterricht, den ich damals genossen habe. da ging es wirklich nur darum, mal dieses ab. Jedes Mal gab es eine blöde Postkarte und dann musstest du die irgendwie abmalen. Und dann, natürlich habe ich das nicht hingekriegt. Also super, gib dem Sehbehinderten eine Karte, die er abmalen soll. Wie bescheuert ist denn das, weißt du?
Ja, das stimmt. Ne? Das ist wie, wenn du sagst, hier, der Spastiker soll doch mal bitte ganz filigrane Zeichnungen anfertigen und du dir denkst, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann das doch gar nicht. Und dann kriegst du deswegen eine schlechtere Note, weil das ja natürlich keine filigrane Zeichnung ist. Und du mühst dich da 45 Minuten ab und bist schon so frustriert, dass du den Bleistift sonst wohin schmeißen könntest. Und dann sagst du dir am Ende, also da können wir uns auch ein bisschen mehr Mühe geben, oder?
Weißt du, das ist so, als würdest du dem Spastiker einen Ball zuwerfen, sag fang. Da kann er nicht fangen. Und dann sagst ja, genau. du zu ihm, was bist denn du für ein Spast?
Ja, genau. Weißt du?
Genau so hat doch Kunstunterricht funktioniert. Ätzend. Aber Kunst ist eigentlich was total Cooles und alle Menschen, die künstlerisch tätig sind, irgendwas malen, schreiben, basteln, was auch immer, das ist total cool. Und ich habe jetzt letztens ein Video gesehen, da hatte der Mensch, der das Video gemacht hat, hat gesagt, hier, bei einem Hobby geht es doch gar nicht darum, gut zu sein, sondern Spaß daran zu haben. Und ich finde, Kunstunterricht sollte nicht in der Schule stattfinden, weil dann verliert man den Spaß daran.
Statement.
In unserem Statement habe ich für uns 6 Schlagsätze über das Thema Schule früher und heute, beziehungsweise wie sich Schule verändert hat. Ich kann dir nicht ganz sagen, wo ich das her habe. Ich habe irgendwie so ein bisschen wild herumgelesen, kommt aus irgendeinem Artikel, was gar nicht schlimm ist, dass ich nicht mehr weiß, wie der heißt, weil ich ja nur diese Überschriften für uns jetzt quasi nutze, damit wir auch darüber sprechen können.
Ja.
Ich schmeiß dir jetzt quasi einfach mal den ersten Satz hin.
Hau raus.
Gymnasien waren früher eher die Ausnahme. Was meinen die mit früher?
Naja, ich glaube, wenn ich jetzt unser Schulsystem richtig interpretiere, ist es ja ein Klassensystem. Gymnasium ist dann mehr so für die Elite und danach geht es halt runter. Weißt du, wie ich meine?
Ja, aber das ist ja jetzt nicht mehr ganz so stark. Da gibt es ja jetzt neue Schulformen in den Gesamtschulen mit den, oh Gott, wie heißen die, integrative Gesamtschule und diese ganzen Sachen, mit den verschiedenen Kursen, die es da gibt. Und also da gibt es viele verschiedene Modelle inzwischen, die da gefahren werden. Es ist nicht mehr ganz so ganz klassisch wie früher, Hauptreal und Gymnasium, dass die wirklich in ganz getrennten Häusern stattfinden. Ne? Also das ist nicht mehr ganz so. Ich glaube, es gab früher einfach auch weniger Gymnasien tatsächlich. Und ich glaube, dass es früher auch mit einer Kostenfrage vielleicht zu tun hatte, oder? Also wenn wir früher meinen, dann wirklich viel, viel, viel früher. Ich bin immer so bei 1900, wenn ich da
deswegen, denke. Also ich muss ehrlich sagen, ich war jetzt auch so um den 1900 rum. Und du musst ja da mal gucken, wenn Gymnasium, also wenn es wirklich, deswegen meinte ich ja dieses Klassensystem. Du hattest eine Elite gehabt. Und deswegen brauchtest du ja gar nicht so viele Gymnasien, weil du hattest ja nur eine Elite gehabt, die da drauf gehen konnte und der Rest ist dann halt in die anderen Systeme gekommen, weißt du, wie ich meine?
Ja, ich glaube, schlussendlich, die Menschen sollten lesen und schreiben lernen, die sollten rechnen lernen, um die Jobs, die es damals gab, durchzuführen.
Genau.
Später kam dann das Prinzip der Ausbildung dazu, damit sie weiterführend lernen. Alle, die ganz, ganz, ganz besonders schlau waren und genügend Geld hatten, sind aufs Gymnasium gegangen. Oder vielleicht, wenn sie auch kein Geld hatten, gab es vielleicht so eine Art Stipendiat oder sowas, dass eben auch andere Menschen noch ans Gymnasium konnten. Aber es war alles so ein bisschen reduzierter. Ich glaube schon, dass, also natürlich, hier steht es, ist ja ganz klar nachvollziehbar, dass es früher weniger Gymnasium gab. Aber ich glaube, dass es auch nachvollziehbar ist, warum es weniger gab. Wobei dann natürlich die Frage zu stellen ist, warum gibt es denn heute eigentlich so viel? Sind die Kinder und die Menschen jetzt alle so, so, so viel schlauer als damals?
Ja, aber ich glaube, der Zugang hat sich verändert. Die Möglichkeiten, das Angebot wahrzunehmen. Weil damals hattest du halt wenn du aus einer Arbeiterfamilie gekommen bist, oder besser gesagt aus einer Fabrikfamilie, dann bist du halt auch in die Fabrik gegangen. Weißt du, da war das noch nicht so, dass du dir das aussuchen könntest. Okay, ich bin da und da drin begabt, ich könnte auch aufs Gymnasium gehen oder andersrum. Weißt du, wie ich meine?
Da möchte ich den Satz von Gerald Hüther anschließen. Das ist ein Hirnforscher und auch, der hat ganz, ganz viel über Lerntheorien etc. auch gemacht. Ne? Und großer Kritiker des Schulsystems und so. Also ganz bekannt, lässt sich ganz schnell googeln. Super interessante Sachen, die er erzählt. Auf jeden Fall gibt es eine Aussage von ihm. Also er ist selber irgendwo, glaube ich, in den 30ern oder so geboren oder in den 40ern von mir aus. Also er hat schon betagtes Alter. Seine Aussage ist, jede Gesellschaft erzieht sich seine Kinder so, wie er sie eben braucht. Und das ist 1930 hat man eben, man hat Arbeiter gebraucht, man hat Soldaten gebraucht, all das. Und das war eben natürlich auch Inhalt der Schule. Also die wurden politisch ein Stück dahin trainiert, dass sie sagen, jawohl, gehe ich zum Militär. Und es gab natürlich auch davor schon, war ganz klar, hey, du musst jetzt hier nur schreiben und rechnen und lesen lernen und dann gehst du in die Fabrik mit deinem Vater arbeiten.
Genau.
Ja, also und heute, das Ganze ein bisschen in die Zukunft gedreht, ist es natürlich so, wir erziehen uns ganz klar Konsumenten. Wir zeigen unseren Kindern, was man mit dem Computer alles machen kann und wie man diese einsetzen kann und was es da alles möglich ist und was man alles haben kann. Und wir lassen sie nicht mehr mit reinen Zahlen rechnen, sondern wie sie mit Geld umgehen können. Wir erzählen ihnen, wie Religionssysteme funktionieren. Also wir erklären ihnen ja auch die heutige Welt. Unsere heutige Welt ist nun mal eine Konsumgesellschaft.
Das stimmt. Und es ist dann auch immer die Frage, ob das dann wirklich immer so gut ist, weißt du?
Ja, das ist richtig. Aber dann würde, wenn wir diese Frage beantworten wollen, würden wir, glaube ich, ganz, ganz lange sprechen.
Ja, das stimmt. Ja.
Also die Eingangsfrage war, früher gab es weniger Gymnasien. Und wir haben, glaube ich, eine recht geschichtliche Antwort darauf gefunden, warum das denn so sein könnte. Unser zweiter Satz ist, die Klassen werden kleiner.
Also meine Ma hat ja mal als Schulsekretärin gearbeitet und sie sagte, da ist das ganz normal, dass da 20 Kinder in einer Klasse sind. Von daher kann ich das jetzt nicht so bestätigen, dass Klassen kleiner werden. Bei Förderschulen, ich war ja auch auf einer Förderschule gewesen, da hast du kleinere Klassen, ja. Das stimmt, das kann ich so unterschreiben.
Dann kann ich nochmal, da kommt das Nähkästchen wieder, was ich vorhin schon erwähnt habe. Ich war auf einer Regelgrundschule, ich kann dir nicht sagen, wie viele Kinder wir waren, weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß noch, in der darauffolgenden Hauptschule bis zur 9. Klasse waren wir 31 Schüler in der Klasse. Und wären wir ein Schüler mehr gewesen, dann hätte die Klasse geteilt werden müssen. Das wollte natürlich die Schule nicht, weil es gar nicht die Kapazitäten dafür hatte. Also hat man alle anderen Klassen auch bis 31 aufgefüllt.
Oh Gott.
Ja, das hat das Lernen sehr schwer gemacht.
Allerdings.
Aber dann ist es, also es ist schon so, die Schulen achten darauf, dass die Klassen kleiner sind. Ich denke mal, dass es so typischerweise in der Grundschule heute bei um die 20 Schüler sind. In der weiterführenden Schule sind wir vielleicht so bei 25, 27. Ist die Frage, macht es den Kohl fett, wenn jetzt 4 Kinder fehlen bis zu 31? Ne?
Weil ganz ehrlich, also selbst 20 ist ja schon eine große Hausnummer. Wenn wir jetzt mal bedenken, dass ja jeder sein eigenes Lerntempo hat. Und du als Lehrer ja auch irgendwie drauf eingehen musst.
Weißt du? Das stimmt, aber lass uns diesen Punkt nochmal festhalten, denn der Lehrersatz kommt gleich dann nochmal.
Alles klar.
Weil wir können den hiermit anschließen. Ich kann ja ein bisschen würfeln, du weißt ja nicht, in welcher Reihenfolge es auf meinem Papier aussieht. Also die Rolle des Lehrers verändert sich. Da ist der Satz. Und genau, der hat sich ja in den, ich glaube, in den 90ern war diese Diskussion ganz groß. Die Lehrer sind doch keine Erzieher, die sind keine Pädagogen, sondern die sind eben Lehrer und die bringen den Kindern etwas bei. Und ich war selber Kind, ich habe diese Diskussion natürlich alles nicht verstanden, sondern nur am Rande irgendwie mitgekriegt. Aber heute ist es natürlich so, also der Lehrer ist ganz klar dafür zuständig, dass die Kinder etwas lernen sollen, also der Dozent vorne sozusagen, ne? Und hat ein Thema mitgebracht und versucht es den Kindern näher zu bringen. Das ist so ganz klar seine Rolle jetzt, ne? Dann sollte er natürlich darauf eingehen, auf die verschiedenen Lerngeschwindigkeiten, auf die verschiedenen Lerntypen, was, so wie ich aber Schule beobachte, nicht passiert, weil auch dafür keine Zeit ist.
Ja, genau. Also das ist ja diese Thematik, ob man nun Erzieher oder Lehrer ist, weil man sagt, man kann ja nicht beides sein, verstehe ich. Aber dann ist es ja auch so, wenn Sie sich dazu entscheiden, Lehrer zu sein, dann hakt es da ja auch schon an gewissen Stellen. Weil du kannst als Ein-Mann-Person schwierig auf solche Situationen eingehen. Nehmen wir mal an, du hast 20 Kinder, 4 davon sind wahnsinnig schnell, wahnsinnig begabt. Dann hast du 5, die brauchen ein bisschen länger, aber könnten noch mit denen mithalten, wenn die mehr Zeit hätten. Und dann hast du wieder einen Großteil, der kommt nicht hinterher. Dann hast du noch einen anderen Teil, bei dem hakt es schon an einer ganz anderen Stelle, weil, seien wir mal ehrlich, auch die sprachliche Barriere kommt ja auch mit dazu. Dann bist du da echt aufgeschmissen.
Das stimmt. Also ich will die sprachliche Barriere gerade noch mal kurz außer Acht lassen und den Gerald Hüther da noch mal mit ins Boot holen. Eine klassische Schulklasse lässt sich in 3 Teile teilen, die leistungsstarken, die mittleren und die leistungsschwachen. Und der Unterricht ist darauf ausgelegt, auf die mittleren. Einmal um die leistungsschwachen, warum auch immer sie schwach sind, ich will sie gar nicht bewerten oder so, ne? Also das Kind kann halt nicht so gut rechnen oder sowas, ne? Matheunterricht. Ja. Damit diese nicht komplett abgehängt werden und die Leistungsstarken nicht nachher zu weit wegrennen. Deswegen guckt man auf die mittleren. Im Umkehrschluss ist aber das Problem, dass die Schwächeren trotzdem ja nicht mitgenommen werden deshalb, sondern man zügelt ja im Grunde nur alle, damit sie so ein bisschen von sich aus nachkommen können. Und vor allem die Leistungsstarken verlieren in diesem Spiel, weil das Potenzial gar nicht ausgeschöpft wird und nicht gefördert wird.
Genau, und das fällt dann hinten irgendwo wieder runter und kannst du dann irgendwo auch so nicht mehr aufholen.
Ja, du verlierst auch das Interesse. Ich sag mal, du kannst nicht so gut in Mathe sein, wenn du nicht gefördert bist, hast du keinen Bock mehr, irgendwas da zu machen. Also es gibt Lehrer, die achten da natürlich drauf. Also einmal ganz kurz so die Metaebene. Liebe Lehrer, liebe Lehrerinnen und liebe Lehrerschaft, wir finden euch alle total super. Ihr macht bestimmt alle einen total geilen Unterricht und alles, was ihr macht, ist super. Aber es gibt so 1%, die machen es halt nicht so gut. Und das sind die, worüber wir hier sprechen, ne? Und grundsätzlich natürlich der Appell an alle, bitte einen ganz leistungsorientierten Unterricht zu machen, dass die Schwachen das kriegen, was sie brauchen und die Starken das kriegen, was sie brauchen und die Mittleren auch in ihrem Tempo sein können, wie sie es benötigen.
Weißt du, was ganz interessant ist? Ich hatte mal in so einem Buch gelesen, da ging es um negative Glaubenssätze und so weiter und so fort. Und da hat die Person geschrieben, man hat mal einen Test gemacht mit Lehrern. Man hat ihnen gesagt, dass 5 oder 7 aus ihrer Klasse sehr hochbegabt sind, dass sie doch bitte fördern sollen. So, und dann sind sie natürlich dort rein und nach 6 Monaten haben die das dann wieder überprüft mit einem Test, mit einem Leistungstest. Und diese 7 Kinder waren dann auch deutlich besser. Der Clou ist aber an der Studie, die waren gar nicht begabt gewesen. Man hat das den Lehrern einfach nur so gesagt. Pass auf, diese Kinder sind begabt, bitte achtet mehr drauf. Und dann haben die Kinder am Ende sogar besser im Test abgeschnitten als davor. Das war ganz interessant gewesen.
Ja, diese Studien gibt es immer wieder und wieder haben wir den Hüther, der diese Studien auch schon ganz viel zitiert hat, mit Sicherheit selbst schon welche durchgeführt hat und darüber gesprochen hat und so. Ja, ich glaube, ganz oft hängt es daran, die Sicht auf die Dinge mal zu verändern und schon passiert da ganz viel. Und wenn wir unsere Kinder ganz nach ihren Stärken, nicht nach dem, was wir uns wünschen, nicht nach dem, wie wir uns das denken, sondern nach den Stärken der Kinder agieren und die da fördern, wo sie Förderung brauchen und da stärken, wo sie Schwächen haben. Ich glaube, dann können wir alle Kinder mitnehmen. Wir müssen nicht nur ein Drittel retten. Wir können alle Kinder retten. Das ist möglich, wenn die Lehrer mitziehen.
Das stimmt. Aber ich glaube sogar, ich würde sogar noch an eine andere Stelle gehen. Es wird ja auch ein Stück weit vom Staat vorgegeben. Ein Lehrer kann sich ja auch nur in seinem Rahmen bewegen, der ihm ja vorgegeben wird. Ich glaube, das ganze Konzept müsste mal überdacht werden.
Und trotzdem glaube ich, wenn du die Dinge neu denkst, kannst du trotzdem innerhalb deines Rahmens neu agieren, trotzdem die Perspektive wechseln. Als Bild sozusagen, ne, ein Bilderrahmen hat 4 Seiten. Bleibt dasselbe Bild drin, aber du kannst es von jeder Seite betrachten.
Ja, das stimmt.
Und vielleicht kann man ja einfach mal seine Sachen neu betrachten, neu probieren. Und ich will es so als letzte Frage einmal so in den offenen Raum werfen. Ist es denn wirklich so unmöglich zu sagen, hier, liebe leistungsstarke Kinder, hier habt ihr irgendetwas, damit ihr Spaß an dem habt, was ihr da tut und noch weiterkommt. Und hier, liebe mittlere Schüler, habt ihr etwas, was genau für euch ist. Und in diesem ganzen Lernstoff gibt es auch etwas für die etwas Leistungsschwächeren, wo man sagt, hier können wir euch nochmal ganz speziell fördern, damit ihr auch in die Mitte kommt, dass ihr auch zu den leistungsstarken Kindern vordringen könnt. Ich glaube, das ist möglich, wenn man sich das Ganze neu denkt.
Also das glaube ich auch. Aber es wäre halt auch gut, wenn dir der Staat auch ein bisschen entgegenkommt.
Ach, du mit deinen Abers, hör auf jetzt.
Ja.
Ich gebe dir jetzt hier den nächsten Satz und das sind nämlich die Fleißkärtchen. So, die Lehrer denken alles neu und jetzt gibt es Fleißkärtchen.
Gab es das nicht früher auch schon? Ist das nicht das mit dem Bienchen und dem Blümchen, diese Stempel, die du gekriegt hast?
Das weiß ich nicht, auf was für einer Schule du warst, wo du Bienchen und Blümchen gelernt hast. Aber in der Hauptschule gab es keine Fleißkärtchen. Ich erzähle dir mal einen kleinen Schwank aus meiner Hauptschulzeit. Ich hatte einen Lehrer, der, als ich in den 90ern in die Hauptschule ging, am Ende seines Zenits war. Und er hat, wenn jemand gestört hat, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, also so ein Schlag auf den Oberarm, Lähmer hieß das bei uns.
Oh.
Ich weiß nicht genau, wie man das sonst nennt, bei uns hieß es halt so. Und hat diese Dinger halt verteilt, ne? Damit man wieder ruhig sein sollte. Aber er hat immer gesagt, ihr dürft zurückschlagen. Das hat natürlich nie einer gemacht. Also selbst unser Dienstältester, der ja dann schon volljährig war in der 7. Klasse, weil er so häufig sitzen geblieben ist, selbst der hat nicht zurückgeschlagen. Also über den Weg hat er sich irgendwie trotzdem Respekt in der Klasse, keine Ahnung, geholt, bekommen, wie auch immer. Also das waren unsere Fleißkärtchen damals.
Oh, mei.
Dann kann man so ein Fleißkärtchen natürlich auch komplett falsch verstehen und einfach alles Negative aufschreiben, was die Woche war. Das ist auch sehr fleißig gewesen dann, aber von der Lehrerschaft anstatt vom Schüler oder von der Schülerin. Das Prinzip Fleißkärtchen, ganz ehrlich. Also wir hatten es letztens doch beim Zocken, oder? Was wir nicht gesagt haben beim Zocken, ich will es aber jetzt mal kurz erwähnen. Die Computergemeinde hat festgestellt, Lernspiele funktionieren nicht. Sie funktionieren nämlich nicht, weil du keinen Erfolg hast. Du kannst dich nicht hochleveln, du kriegst keine besseren Waffen oder. Ne? Du erkennst kein Lernziel, also kein Spielziel. Lernziel ja, aber wer will lernen beim Zocken?
Ja, genau.
Und so ist es hier halt irgendwie auch. Ne? Dieses Fleißkärtchen, das kriegst du in die Hand und dann freust du dir ein Loch ins Knie oder was?
Also, ja, genau. Was willst du damit?
Genau, dann schenk doch wenigstens noch ein Kaugummi, dann hat das Kind was davon.
Ja, genau. Dann hast du ja wenigstens ein Motivationsprinzip. Wenn du gute Leistungen bringst, bekommst du etwas dafür. So wie es ja eigentlich auch, wenn wir mal ehrlich sind, wenn du arbeiten gehst oder so, wenn du deine Arbeit gut machst, dann kriegst du ja dafür dein Geld und kannst es dafür dann ausgeben. Ich habe das immer nie verstanden, wenn es dann hieß, ja, aber das macht ihr doch alles freiwillig. Wo ich mir dann so dachte, nee, eigentlich nicht. Ich sitze hier, weil ich hier sitzen muss. Aber von Freiwilligkeit war jetzt nicht die Rede gewesen. Da sollten wir doch mal drüber reden.
Naja, die Schulpflicht ist mit der 9. Klasse erledigt. Danach bist du freiwillig. Aber wenn du natürlich nicht mehr Schule machst, dann vielleicht auch keine Ausbildung oder so, dann gehst du halt sehr freiwillig direkt ins Amt. Ne?
Ja, genau.
Machst sehr unfreiwillig ganz viel blöde Sachen.
Ja, genau.
Also bleibst du schön freiwillig mit deinem Arsch in der Schule.
Genau, so ist es. So kann man es so aussehen. Es ist ja, es, wie bei dem Fleißkärtchen, wollte ich ja darauf hinaus, es ist ja auch gut, wenn man dir zeigt, was du dafür bekommst. Wenn du nur ein Fleißkärtchen bekommst, denkst du dir auch so, und jetzt?
So, wir haben noch zwei Sätze. Der eine Satz ist, früher war man nachmittags eher zu Hause. Ja, würde ich unterschreiben, weil wir natürlich heute viel mehr AGs und all solche Sachen haben. Ne? Also viel mehr Außerschulisches in der Schule.
Da muss ich aber sagen, war das bei mir nicht so. Wir hatten dienstags, hatten wir mal AG-Tag gehabt. Aber ansonsten war Schulschluss immer um 15:30 Uhr, wenn mich das jetzt nicht täuscht. Und freitags dafür aber immer um 14:25 Uhr, glaube ich.
Okay, da weiß ich aber die Inhalte einer Förderschule nicht, dass wir das irgend. In der Regelschule war es nicht so. Also natürlich, dieser komische Artikel hat Förderschulen noch nie gehört, dieses Wort, und hat das komplett ausgeblendet. In der Regelschule war es natürlich schon so, 13:10 Uhr war die Schule aus. Dann bist du nach Hause gegangen und dann war die Schule zu. Da war nichts mehr. Später, als ich dann in der weiterführenden Schule, also von der Hauptschule gewechselt habe in die Wirtschaftsschule, hieß das, was nichts anderes als eine Realschule war mit, du hast da ein bisschen Rechnungswesen gehabt und solche Sachen. Da hatten wir, glaube ich, schon ein ganz klein bisschen länger Schule oder auch mal ein bisschen häufiger auch nachmittags noch Schule. Und man hat so Sportunterricht und solche Sachen dann in den Nachmittag nochmal gelegt. Und weil das aber auch ein Internat war und alles an der Schule stattfand, war das, ging das so ein bisschen ineinander über. Dann waren es halt nachher Angebote von irgendwelchen Wohngruppen, die dann wieder in der Schule oder in der Turnhalle oder sowas stattfanden.
Ach so, cool.
Ja, und später dann natürlich Oberstufe ist einfach auch viel Nachmittagsunterricht gewesen.
War das so angenehm oder hast du dir gesagt, nee, komm, ich will nachmittags lieber meins machen?
Da ich doch sehr geprägt war von der Hauptschule, war das schon sehr komisch. Also heutzutage fände ich es total cool, diese ganzen Nachmittagsangebote. Ne? Damals konnte ich einfach nichts damit anfangen, weil ich kannte es einfach auch nicht. Ne? Und es war einfach so, so, du bist jetzt hier an dieser neuen Schule, hier ist dein Zimmer, hier ist dann die Schule, der Unterricht, Montag geht es los, viel Spaß. Okay, und wie geht es jetzt weiter, wohin und was? Und das war nicht so, dass man da so richtig gut eingeführt wurde, sodass man so ein bisschen für das Ganze empowert wurde oder so, gar nicht, ne?
Ich glaube, das macht es ja dann auch schwierig, ne? Wenn du nicht weißt, wie es dann weitergeht und du nicht mal eine Vorstellung davon hast, dann ist es ja auch schwierig, sich darauf einzulassen.
Genau, dann hängst du da, du machst halt deinen Schulunterricht, gehst nach Hause und denkst, wo sind da eigentlich alle?
Ja, genau, ne?
Und dann haben die sich aber alle schon irgendwo eingewählt und machen irgendwas. Und dann, ja, ich würde da gerne mitmachen. So, nee, die Gruppe ist voll, also das ist jetzt 2 Wochen voll, ich weiß gar nicht, was du hier willst. So, pff, okay, danke für nix.
Ja, das ist dann immer doof. Das war dann immer doof.
Ja, und dann ist das doch sehr lange alles ein bisschen an mir vorbeigelaufen, diese ganzen außerschulischen Sachen. Und in der Oberstufe gab es das natürlich auch nochmal, aber irgendwie, dann war es durch. Da hatte ich irgendwie auch keine Lust mehr, dann irgendwie an der Schule rumzuhängen und irgendwas zu machen.
Das kann ich gut verstehen.
Na, da war man schon junger, erwachsener, aber hallo.
Genau, da wollte man eher coole Sachen machen.
Ja, genau. Mittags ein Kasten Bier am Marktplatz genau. Sitzen und solche Sachen. Sich mit irgendwelchen Punks über ihre Steilfrisuren zu unterhalten. Habe ich natürlich nie gemacht, also ne, das muss ich gleich mal sagen, habe ich nie gemacht sowas, ich war brav.
Aber du hattest Freunde, von denen du das weißt.
Genau, die können das bestätigen, dass ich brav war. Die waren ja. Alle dabei.
Wir waren alle dabei gewesen.
So, ich habe noch einen letzten Satz. Müssen wir vielleicht gar nicht so lange diskutieren, weil er sehr, sehr groß ist und das jeglichen Zeitrahmen sprengen würde. Lernkonzept im digitalen Wandel. Ich möchte hierzu einmal noch was ganz Cooles erzählen. Das Ding nennt sich nämlich School of the Air und das ist in Australien. Seit den 60er Jahren gibt es das schon. Die machen diese Funkschule sozusagen oder Schule über Funk, über den CB-Funk für die Kinder, die zu weit weg wohnten und nicht in die Schule gehen können. Und jetzt natürlich heutzutage digitaler Wandel etc., ne, haben die natürlich alle Internet. Und das, für die ist Homeschooling so normal, wie für unsere Kinder in die Schule gehen. Während der Corona-Zeit waren diese Schulen in Australien ganz groß gefragt, wie die das machen mit dem Homeschooling. Die haben das den großen, renommierten, guten Schulen in Europa erklärt, wie das eigentlich funktioniert mit dem Homeschooling. Und das fand ich ziemlich cool, weil es die einfach schon so lange gibt und die gesagt haben, für uns ist das gar kein Problem, es hat sich eigentlich gar nichts verändert. Ja. Aber der digitale Wandel bringt natürlich ganz viel. Was bringt der uns? Oder was bringt der in die Schule, muss man ja fragen.
Damals in der 8. Klasse haben wir unser erstes Smartboard bekommen.
Was denn ein Smartboard?
Na, kennst du
auch... Eine Tafel?
Ja, das ist tatsächlich eine Tafel, ne? Da konntest du dann den Rechner anschließen, konntest halt digitale Inhalte direkt auf der großen Tafel anbringen und konntest aber auch an der Tafel per Stift auch schreiben. Das ging auch. Und konntest grafische Elemente auch besser darstellen. War ganz cool soweit. Es gab aber auch viele Lehrer, die mussten sich da erstmal reinfuchsen. Dementsprechend wurde das Potenzial noch nicht so vollumfänglich ausgeschöpft.
Also nur für mein Verständnis, es ist im Grunde ein Tablet, wo ja. du aber eigentlich nur ein Programm hast und das kompatibel ist zu irgendeinem großen Programm, dass du es an nach vorne projizieren kannst oder sowas in der Art.
Ja, genau. So ah, okay, in Richtung trifft es das ganz gut. Es ist so eine Mischung aus Beamer und Whiteboard, haben wir früher mal gesagt.
Ah ja, okay.
Es bringt natürlich auch sehr viele Vorteile mit sich, weil du kannst bestimmte Sachen grafisch besser darstellen, als wenn du sie jetzt nur so theoretisch erklärst, kannst du sie praktisch an die Tafel besser darstellen. Der Nachteil, den ich da so ein bisschen sehe, ist, du brauchst halt mehr Lehrer, die damit groß geworden sind, die das in ihrer Ausbildung hatten. Bei älteren Lehrern sehe ich das manchmal schon eher ein bisschen schwierig, dass sie dem wirklich gewachsen sind.
Es ist immer so, die einen sind damit aufgewachsen und machen das so wie selbstverständlich und den anderen bringst du etwas bei und man merkt, dass es so ein, der letzte Schritt ist immer noch irgendwie Hemmung.
Genau. Weil nämlich beim digitalen Wandel ist es nämlich auch wichtig, dass du auch das Thema Informationsbeschaffung, Informationsaufbereitung, auch das müsste man dann auch in der Schule erstmal lehren. Was sind richtige Informationen? Was sind falsche Informationen? Wie überprüfe ich das? Weißt du, das sind ja auch alles wichtige Sachen, wenn du für eine Arbeit recherchierst oder so. Woran erkenne ich jetzt, dass diese Information wirklich die richtige ist und welche nicht?
Ja, wir hatten früher zum Beispiel ganz oft das Verbot, Wikipedia zu benutzen, weil Wikipedia ja kein Fachbuch ist. Weil wenn du ein Fachbuch hast, kannst du sagen, hier habe ich es raus. Wenn es jemand da falsch reingeschrieben hat, dann bitte, dann kann ich auch nichts dafür. Aber in Wikipedia kann ja jeder Hinz und jeder Kunz kann da jeden Beitrag verändern und dadurch Inhalte einfach auch zum Teil dann nachträglich falsch darstellen. Und der Dritte, der es dann liest, übernimmt es dann falsch.
Und das besagt ja nur, dass du die Information nimmst und dann aber nochmal recherchierst, ob die wirklich stimmt. Kann es ja gut möglich sein, dass ja auch dieses Buch einfach veraltet ist und einfach nicht mehr in die heutige Zeit reinpasst.
Das stimmt, aber dennoch kannst du drauf verweisen. Also du könntest es ja kritisch einordnen dann, ne? Also ich habe eine Zeit lang Geschichtsbücher gesammelt, so aus den 50er, 60ern, 70ern Jahren. Mann, stehen da verrückte Sachen drin. Das wo heute jeder Fünftklässler weiß, dass das Quatsch ist, weißt du? Aber das ist halt interessant. Aber du kannst ja darauf trotzdem verweisen und du könntest es auch kritisch einordnen. Sagen, oh, in den 60ern hat man das so und so gesehen. Ich beobachte mal, wie ist es eigentlich in einem Buch von 2010? Also 50 Jahre Unterschied. Ist es da, wie werden Informationen jetzt transportiert? Also man kann es ja trotzdem, auch alte Daten kann man ja nutzen, aber im Internet ist ja oft gar nicht erkenntlich, ist das, wie jung, wie alt ist diese Information und wie gesichert ist diese Information. Und das ist natürlich ein erhebliches Problem, das der Journalismus einfach auch hat, weil sie, ich sage jetzt mal, ganz seriöse Journalisten natürlich auch seriöse Beiträge schreiben. Und aber auch in so eine Schiene reinkommen, ja, wie viel ist denn da jetzt richtig, ne? Man kann halt immer sagen, oh, Fake News oder so. Wie hieß das, als diese Querdenker da unterwegs waren? Die hatten doch so einen komischen Lügenpresse oder sowas
gesagt,
ne? Was totaler Quatsch ist. Du kannst doch nicht einfach zu allen, was dir nicht gefällt, Lügenpresse sagen.
Aber auch im digitalen Raum gibt es Informationen, wo du auch überprüfen kannst, dass sie gesichert sind. Dafür gibt es ja Merkmale. Und auch bei Journalisten, die online Artikel verfassen, gibt es ja auch Merkmale. Und auch wenn du einen Artikel liest, ist es immer gut, wenn man sich intensiver mit dem Thema beschäftigt. Das Problem, was ich bei Journalismus sehe, wir haben sowas wie Bild und die Welt würde ich jetzt mit dazu zählen, die sind schon sehr, sehr reißerisch unterwegs. Und deren Artikel sind immer so drauf angelegt, dass schon eine Kernaussage in der Überschrift getroffen wird. Und viele Menschen lesen sich nur Überschriften durch, aber nicht den Artikel. Und das ist, glaube ich, eher das Problem, was ich darin sehe, dass die Leute sich nicht mehr Zeit nehmen, sich mit der Information zu beschäftigen.
Wir haben den ganz großen Punkt hier erwähnt, Fake News. Ja, Fake News gibt es, selbstverständlich. Nicht alles, was das Internet bietet, ist faktisch festzumachen, auch wenn es faktisch richtig ist. Und es wird, um jetzt unseren Bogen zu schlagen zu unserer Schule, es wird für die Schulen sehr, sehr schwierig werden und eine große Aufgabe sein, unseren Kindern beizubringen, wie man recherchiert, wie man Nachrichten richtig liest, wie man eventuell zwischen den Zeilen liest, was reißerisch ist und was nicht, was vielleicht auch nur Satire ist und was auf der anderen Seite aber ein Fachbericht ist oder wie auch immer. Das muss in die Schule, dieses Thema.
Also
ich sehe es gerade noch nicht in der Schule.
Also kurz da zusammengefasst, Medienkompetenz.
Ja, wunderbar. Medienkompetenz gehört in die Schule, gehört meines Erachtens schon in die Grundschule, wenn man sich überlegt, wie früh die Kinder Handys haben und Tablets und wie fit die sind in diesen Geräten. Die wachsen ja wirklich mit diesen Sachen auf. Die können diese Dinge instinktiv wahrnehmen und bespaßen und bespielen diese ganzen Geräte, ne? Und deswegen gehören diese Themen ganz, ganz wichtig in die Schule. Es ist nicht mehr ganz so wichtig zu wissen, welche 35.000 Sachen Schiller geschrieben hat und wie viel du davon auswendig kannst. Es ist viel wichtiger zu wissen, der Typ, der das jetzt ins Internet gestellt hat, ist der eigentlich korrekt oder nicht?
Genau. Und kann ich das für meine Arbeit oder beziehungsweise für meine PowerPoint-Präsentation verwenden oder sollte ich es lieber lassen?
Genau, muss ich es kaufen oder ist das kostenlos? Genau. Und wie funktioniert eigentlich PayPal?
Genau. Das ist wirklich wichtig.
Slide out.
Paul, in den 70ern gab es sowas wie Inklusion ja gar nicht. Also wenn wir über Schule sprechen, müssen wir doch auch über Inklusion sprechen. Wo sonst, wie wenn nicht Schule, ne? Also in den 70ern gab es keine Inklusion. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und Kinder mit Behinderung waren an Sonderschulen, später auch an Hauptschulen, die eine bessere Sonderschule war. Und wurden komplett außerhalb des Regelschulsystems bespaßt. Heute in der Zeit von Vielfalt und der Vielfalt der Menschen und Kultur, also kurzum Diversität, ein großes Lieblingsthema von mir. Ich habe es, glaube ich, schon oft hier irgendwie erwähnt, die Diversität. Jetzt wird diese Diversität natürlich als die, ich nenne es mal, die neue Normalität akzeptiert und bietet Kindern und auch Kindern mit Behinderung die Möglichkeit, regulär beschult zu werden. Endlich. Zählt das denn, die Schule, auf der du warst, die Förderschule, das zählt aber noch nicht als Inklusion, oder? Das ist ja sonderbespaßt, oder?
Nicht, dass ich wüsste. Also Inklusion war da noch nicht. Das hat sich später in der Ausbildung gehabt, aber in der Schule nicht, nein.
Unser André wird uns jetzt gleich 5 wunderbare, positive Sätze zur Inklusion transportieren. Hau raus, erzähl uns 5 ganz, ganz positive Sätze zur Inklusion.
Stärkung von Sozialkompetenzen. Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderungen im Alltag. Verbesserte Lernergebnisse. Bessere Integration von Menschen mit Behinderungen. Bessere Chancengleichheit.
Vielen Dank, André. Und Paul, erzähl uns etwas dazu.
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das ist ja, fangen wir mal mit dem ersten Punkt an, die Sozialkompetenz. Ja, das glaube ich schon, das ist ein großer Vorteil, wenn man das auch in der Schule macht. Aber letzten Endes finde ich da den Punkt, da sollte man schon viel früher mit ansetzen.
Aber oh, da muss ich gleich mal einhaken. Für wen steigert es denn die Sozialkompetenz? Für das Kind mit Behinderung? Ich glaube nicht. Es steigert doch die Sozialkompetenz für die Kinder ohne Behinderung, genau. Dass sie sehen, hey, da gibt's ja auch andere Menschen noch.
Darum geht's eher, dass du Menschen mit Behinderungen sozusagen besser integrierst. Also das heißt, dass das Drumherum, das Sozialgefüge drumherum besser darauf eingehen kann, besser damit umgehen kann. Und da finde ich das wichtig, dass man da Inklusion in Schulen vorantreibt. Meines Erachtens sollte das aber auch schon ein bisschen früher ansetzen. Nicht nur in Schulen, sondern auch schon in Kitas.
Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen wird das natürlich gemacht und dann gibt es da immer irgendwelche Sonderkräfte und selbstverständlich gibt es auch immer Fachkräftemangel und welche Begriffe da alle mit rumspringen. Aber schlussendlich ist es sehr, sehr schwierig, Kinder mit Behinderung, kommt auf die Behinderung natürlich auch drauf an, im Kindergarten zu integrieren.
Das stimmt auch. Deswegen finde ich es auch gut, wenn man das auch in der Schule macht. Einfach damit andere Menschen sehen, dass es auch Menschen mit Behinderungen gibt. Wie geht man damit um, dass so diese Hemmnisse einfach aus den Köpfen der Leute holst, sage ich mal.
Also ich kann dir sagen, ich als Inklusionskind ohne Inklusion, weil ich an einer Regelhauptschule war. Wenn dieses ganze Inkludieren nicht begleitet wird, ne,
hast du voll
auf. Genau, dann findet es nicht statt. Es ist nicht so, dass wenn du ein Kind einfach so in die Schule schubst und sag, zack, da bist du jetzt, du hast eine Behinderung, die anderen werden das schon irgendwie machen. Nee.
Aber da greifst du jetzt auch schon ein bisschen vor, weil ich habe ja nämlich auch noch Punkte rausgesucht für die Nachteile.
Ah, wollen wir über die Kritik sprechen? Ich bin jetzt gerade voll drin. Also ein letzter Satz. Also Inklusion hat natürlich ganz, ganz, ganz viele wunderbare Vorteile und sie sollte unbedingt gemacht werden. Weniger drüber gesprochen und 3-mal mehr gemacht.
Genau, aber lass mich noch wenigstens den einen Punkt bessere Chancengleichheit nochmal mit einwerfen. Ich finde das persönlich wichtig, dass du in einem Umfeld bist, was dich dann auch nochmal anders ein bisschen fördert. Wenn du auf einer normalen Schule bist, da hast du andere Möglichkeiten, andere Chancen und auch ein Stück weit andere Vorbilder in der Klasse. Du hast ein besseres Vergleichspotenzial, würde ich jetzt mal sagen, in meinen Augen.
Ja, natürlich. Und du hast im Grunde der Regelschulbereich, das Regelschulsystem bietet am Ende auch einen vergleichbaren Schulabschluss.
Genau. Deswegen finde ich das auch nochmal wichtig, den Punkt hier nochmal so.
Aber dieses System hat, wie jedes System, halt auch Kritikpunkte. Und da will ich jetzt voll drauf. So, André, dann bitte erzähl uns was dazu.
nicht genügend ausgebildete Fachkräfte, soziale Ausgrenzung von Schülern mit einer Behinderung, zu hohe Kosten für Umbaumaßnahmen oder für zusätzliche Hilfsmittel, eventuell medizinische Versorgung nicht möglich, da Personal und Räumlichkeiten fehlen, Herausforderungen bei der individuellen Förderung.
Also bei den nicht genügend ausgebildeten Fachkräften muss ich sagen, ist das natürlich auch schon mal sehr, sehr schwierig, weil da sind wir dann auch nämlich schon dabei, wie du das vorhin gesagt hast, kann das auch Ausgrenzung befördern, wenn du nicht genügend Fachkräfte hast, die das...
Aber was heißt denn, wofür brauche ich denn die Fachkraft? Also wir müssen ja erstmal klären, was macht denn diese Fachkraft? Ist das meine Assistenz oder die Assistenz des Kindes natürlich? Oder ist das ein Lehrer mit sonderpädagogischer Ausbildung? Oder ist das eine Pflegefachfrau, die im Hintergrund sitzt? Oder welche Fachkraft benötigt das denn?
Also wir hatten bei uns an der Schule sehr wohl eine Pflegefachkraft, nenne ich das jetzt mal, die ja beim Toilettengang und so geholfen haben. Dann gab es natürlich auch sowas wie Schulassistenz. Die wird ja dann immer eher von einem anderen Unternehmen gestellt, nicht direkt von der Schule, aber du kannst dir ja Schulassistenz, kannst du dir ja auch besorgen lassen. Dann brauchst du natürlich, wenn du jetzt Inklusion jetzt richtig vorantreiben willst, brauchst du auch nochmal zusätzlich Lehrerpersonal. Also mit einem Lehrer allein wirst du dort nicht zurande kommen. Es funktioniert einfach nicht.
Wir müssen natürlich den Unterschied machen, also wir sprechen ja beide von unterschiedlichen Positionen unserer Behinderung. Ne? Also sehbehindert und blind ist ganz oft natürlich nochmal anders, wie jetzt verschiedene Stadien im Rollstuhl zu sitzen.
Genau. Ne?
Und nur für die Einordnung für unsere Hörerschaft einmal.
Und dafür brauchst du halt auch spezielle Fachkräfte, die darauf auch geschult sind. Also ich kann mich dran entsinnen, ich war mal in einer Schule gewesen, die waren komplett mit mir überfordert. Weil da hieß es, naja, wir haben keine behindertengerechten Toiletten und wer soll ihnen denn da jetzt helfen? Also wir machen das nicht. Und da hatte man früher noch, gab es ja diese 1-Euro-Jobber, da hat man dann extra 1-Euro-Jobber dafür geholt, der so mir dann hilft, wenn ich mal auf Toilette musste.
Der bestimmt eine Fachkraft dafür war.
Natürlich. Die war auch ganz lieb, weißt du, aber da ging es damals dann halt schon los. Die Lehrer guckten dich dann an und sagten, wie jetzt, der braucht zusätzliche Hilfe? Ja, aber nicht von uns.
Ja, da haben wir es wieder mit dem Erzieher und ne, wir sind nur für die Lehre zuständig. Hatten wir ja vorhin schon das Thema.
Genau.
Genau.
Ich hatte bewusst auch das Thema da ein bisschen klein gehalten, weil auch das kannst du ja auch sehr groß machen, weißt du. Da könnte man sich mal intensiver mit der Frage beschäftigen, ob das nicht vielleicht sogar beides zusammen irgendwie relevant ist. Weil du bist ja 8 Stunden bist du in der Schule, vielleicht sogar ein bisschen länger. Aber das ist halt auch ein sehr, sehr großes Thema. Deswegen würde ich das jetzt hier auch nicht nochmal aufmachen wollen, weißt du?
Ja, also wir können es nur anreißen, aber genau. Da natürlich der Wink an unsere Hörerschaft, bitte, wir können immer über alles diskutieren. Ihr könnt uns über verschiedene Wege anschreiben, auch über unsere E-Mail-Adresse mmb-community@gmx.net. Eure Fragen, eure Anmerkungen können natürlich auch mit in den Podcast genommen werden.
Der zweite Punkt ist soziale Ausgrenzung von Schülern mit Behinderung. Das ist ja das, was du vorhin gesagt hast. Wenn das nicht begleitet wird, dann hast du schnell ein Problem als Mensch mit Behinderung.
Genau, und da ist es natürlich auch so, der Mensch mit Sehbehinderung, der braucht vielleicht gar keine Begleitung, also keine Schulbegleitung oder sonst irgendwie. Da sagt man, na klar, der kann da einfach an die Schule. Aber schlussendlich wird er aufgrund der Sehbehinderung nicht überall mitlaufen können. Ich will gar nicht sagen, dass er sofort ausgegrenzt wird. Dann will das ja gar nicht bewerten, dass das immer gleich passiert. Aber natürlich kann er erstmal nicht überall teilnehmen aufgrund dieser Einschränkung. Auch wenn es Kinder gibt, deren Beeinträchtigung vielleicht subjektiv gering ist, brauchen sie für diese Inklusion zumindest am Anfang trotzdem die Unterstützung, damit diese Inklusion wirklich in Fahrt kommen kann. Bis das Kind richtig in der Schule, richtig in der Klasse, richtig bei den Lehrern angekommen ist. Es braucht gelegentlich vielleicht trotzdem jemand, der diese Kommunikation übernimmt von Bedarf und Bedarfsdeckung.
Also ich weiß das noch aus meiner Erfahrung. Das kann auch dann irgendwie nicht schön sein, wenn du da nicht jemanden hast, der da dann mal das Ganze so ein bisschen moderiert.
Lass uns im Giveaway nochmal was ganz anderes und vielleicht ein bisschen was Interessantes, vielleicht was zum Schmunzeln nochmal mit reinnehmen.
Finde ich gut. Dann schieß mal los.
Giveaway.
Du kennst bestimmt dieses Komische, was da so seit ein paar Wochen und Monaten im Internet kursiert. Das nennt sich ChatGPT. Da geht's ganz schön ab mit diesem ganzen Zeug.
Ja.
Und ChatGPT hat ja jetzt sogar eine neue Version, die 4.0. Aber ich muss ein bisschen in die Vergangenheit und spreche über ChatGPT 3.5. Ja, das gab es. Die Redaktion von Netzwelt hat ChatGPT 3.5 das bayerische Abitur machen lassen. Nagel mich jetzt nicht fest, ob das letztes Jahr war, vorletztes Jahr, vollkommen wurscht. Also die haben auf jeden Fall gesagt, hier, wir probieren das jetzt mal. Ne? ChatGPT, alle Welt redet darüber, was das alles kann, total krass. Okay, lass uns doch mal das Ding einen Schulabschluss machen. 3.5 hat doch recht kläglich versagt, vor allem auch in den Bereichen Informatik, was man nicht gedacht hätte, weil Maschinen sollten doch vielleicht über ihre eigene Geschichte Bescheid wissen. Informatik, dachte ich, ist für Maschinen sowas wie Geschichtsunterricht. Und in Deutsch und in Mathe kläglich versagt. In Geschichte hat es, glaube ich, gerade so eine 3 gekriegt. Ich weiß nicht mehr, wie viele Punkte eine 3 sind, 7 Punkte oder so, keine Ahnung. Dieses Punktesystem beim Abitur, das kriege ich nicht immer so gut hin. Aber auf jeden Fall, es hat nicht bestanden. Ne? Jetzt haben wir aber ChatGPT 4.0. Und ChatGPT 4.0 kann ja mal versuchen, so ein bayerisches Abitur zu machen.
Finde ich gut, würde ich auch sofort unterstützen.
Ja, ne? Denn ich finde auch, wenn wir doch das Ganze Intelligenz nennen, auch wenn es künstliche Intelligenz ist, braucht es doch einen Schulabschluss. Also hat Netzwelt gesagt, komm, wir machen das. Wir gehen das nochmal an. Die haben echte Lehrer, wie bei 3.5 bei der ganzen Aktion, haben sie echte Lehrer von bayerischen Schulen. Und die hat man wieder genommen, auch für den 4.0-Test. So, und dann hat der Mathe, Deutsch, Ethik, Geschichte und Informatik wurde getestet. Man kann sagen, so alles in allem, ich glaube, Geschichte war diesmal viel, viel stärker. Informatik war, glaube ich, diesmal so das stärkste Feld. Auch Mathe und Deutsch gut. Anfangs bei 3.5 war viel Geschwafel, wenig Inhalt. Deswegen ist er auch durchgefallen. Das hätte wahrscheinlich so mein Abitur sein können. Viel Geschwafel, kein Inhalt. Aber 4.0 hat das Geschwafel mit viel Inhalt gefüllt und hat dann tatsächlich bestanden. Also wir haben jetzt ChatGPT 4.0, die KI mit einem Abitur, bayerischen bestandenen Abitur von der Note etwa 2 plus sowas. Ja, ziemlich gute Sache.
Cool.
Man muss aber sagen, damit dieses Ergebnis zustande gekommen ist, haben sie es schon massiv unterstützt, indem sie diese Fragen, so gestellt haben und aufgeteilt haben, also so gesplittet haben, damit ChatGPT das tatsächlich versteht, verarbeiten kann und dann auch einen ausreichend langen Text zustande bekommt. Bisschen geflunkert das Ganze, ne? Ein bisschen eine Räuberpistole erzählt. Schlussendlich kann man mit ChatGPT ganz, ganz viel Arbeit, also schulische Arbeit, Referatsarbeit, inhaltliche Arbeiten bewerkstelligen und sich zurechtschreiben lassen und Dinge herausfinden und heraussuchen lassen, das Ganze muss natürlich dann in der Schule so ankommen, dass unsere Kinder wiederum lernen, was mache ich mit dieser neuen Informationsflut? Ich muss sie ja wieder lernen, wie gehe ich damit um? Wie bewerte ich das Ganze? Wie recherchiere ich eventuelle Fehler?
Genau.
Ist das alles auf Fake News gebaut oder nicht? Weil ChatGPT bedient sich grundsätzlich ja einfach nur dem Internet. Und wenn im Internet über eine Sache nur Scheiß erzählt wird, dann kann mir ChatGPT auch keine echte Antwort dazu geben.
Also, so wie ich habe ja ChatGPT ja auch auf meinem Handy. Und ist ganz gruselig, weil ChatGPT kann auch mit dir sprechen, kannst die Stimme auswählen, das ist schon creepy. da sind wir dann wirklich so bei Terminator und hier Battlestar Galactica, sind wir dann nicht mehr weit entfernt, wenn die KI schon mit dir reden kann. Und da habe ich sie halt gefragt, hey, wie sieht's denn aus? Woher beziehst du denn dein Wissen? Oder wann hat man dir das letzte Mal Wissen zugeführt? Und da hat es mir gesagt, dass zumindest auf meinem Handy war der Wissensstand von 2020. Hat sie das letzte
Mal? Ja, man hat das irgendwann gedrosselt, das stimmt. Es genau, gibt ja inzwischen verschiedene KIs. Die benutzen den Datensatz Internet-Backup bis 2020.
Genau.
Microsoft stattdessen, also diese Bing irgendwas, wie auch immer die heißen, ich glaube Copilot heißen die jetzt dabei Bing, die benutzen das aktuelle Internet, also bis 23, bis 24.
Genau, und dann hast du hier noch mit Google, Google Bird und Google Gemini. Ich glaube, Google Gemini soll für mathematische Sachen verwendet werden.
Also grundsätzlich ist es, glaube ich, schlau zu sagen, hey, wir haben verschiedene KIs für verschiedene Schwerpunkte. Finde ich jetzt mal ganz schlau, das so zu machen. Wenn du eine Straße oder einen Arzt oder eine Pizzeria raussuchst, da reicht dir sowas ganz Allgemeines. Und das sollte auch aktuell sein, weil vielleicht gibt's die Pizzeria sonst heute schon nicht mehr. Und stehst du da? Ich war mal in Hannover, kleiner Schwank. Ich war in Hannover und habe, jetzt oute ich mich als Wrestling-Fan, und wollte, weil ich abends auf einer Veranstaltung, so eine Wrestling-Veranstaltung war, ne? Und aber tagsüber schon da war. Und da wollte ich zu dieser Wrestling-Schule hin, ne? Die es da in Hannover gibt. Einfach mir, um das anzugucken, ne? Weil ich halt Zeit hatte. Und dann laufe ich da hin und denke, irgendwo muss das hier doch sein. Und dann gucke ich mir das Bild von dieser Wrestling-Schule an und erkenne, ah ja, okay, dieses eine Haus hier, das ist das linke Haus. Und das hier, ah ja, okay, das erkenne ich, das ist das rechte Haus. Und dann gucke ich auf dieses Ding und da steht kein Haus mehr. Das darf doch nicht wahr sein. Genau hier muss es sein. Google sagt, das ist hier. Ja, aber die Informationen waren halt alt, ne? War schon eine ganze Zeit alt, also.
Das ist gut.
Und es war aber nicht nur so, das Haus ist jetzt irgendwie zusammengefallen oder so. Nee, der Vorgarten, das hat man, also du konntest wirklich das Handy so hochhalten, hast das gesehen, hast Handy runtergenommen und hast dann real gesehen. Ne? Der Weg war noch da, links und rechts war Acker und dann war da ein riesiges Loch, wo eigentlich dieses Haus stand. Also nicht nur das Haus ist weg, nein, es ist im Boden versunken sozusagen. Es wird bestimmt. Wahrscheinlich gibt es die schon und ich kenne sie nicht, aber wenn sie noch nicht gibt, hier eine ganz tolle Idee. Wenn man jetzt ganze Bibliotheken nimmt und in eine KI reinpresst, dann haben wir doch wirklich Buchwissen da drin. Und wenn ich dann eine Frage stelle und diese KI womöglich die Information, die in diesen Büchern steht, tatsächlich versteht und mir daraus eine kombinierte Antwort geben kann, ich glaube, dann sind wir unglaublich weit, weil dann können wir, glaube ich, Geschichtszusammenhänge und Forschungszusammenhänge erkennen, die ein Einzelner nicht sehen kann, weil er einfach nicht alles gelesen haben kann.
Und da bin ich mal ehrlich gesagt gespannt dann bei Google. Also Google Bird habe ich ja noch nicht ausprobiert, aber Google hat ja mit ihrer Suchfunktion für, ich glaube, das nennt sich Solar oder irgendwie so, wo du dann nur auf Wissensartikel zugreifen kannst, auf wissenschaftliche Studie. Die haben ja dann also schon einen großen Fundus an Informationen schon da. Weißt du, schon auf ihrer Plattform. Wenn sie das jetzt in die KI packen, dann ist das Ding einfach unschlagbar.
Ja, und ich glaube, da braucht es diese Spezialisierung. Und ich bin absolut für KI, für dieses Ganze. Ich bin aber auch dafür, dass unsere Kinder lernen, damit umzugehen. Weil das wird die Zukunft jedes Arbeitsplatzes sein. Na? Und hat aber einfach auch die Möglichkeit, unglaublich effizient in so vielen Bereichen dann zu sein. Wirklich auch in der Forschung. Und vielleicht kann man ja wirklich mal so einen Gedanken daran verlieren, oh, Umwelt und Energiekrise. Und wie kann man vielleicht damit umgehen, wenn wir jetzt eine KI haben, die Daten versteht und filtern kann und abwägen kann und mir dann eine Antwort auf meine komplexen Fragen stellt und vielleicht tatsächlich auch wirklich weltbewegende Probleme gelöst werden. Nicht nur, wo ist die nächste Pizzeria?
Es könnte aber dann wirklich schwierig werden, ne? Weil der einzige Haken, den jede KI hat, ist halt nun mal der Mensch in der Gleichung, ne? Weil der Mensch programmiert sie ja. Und wenn sich eine KI eigenständig machen sollte, so wie das ja immer gerne propagiert wird, ne? So weit kann der Mensch gar nicht denken oder so analytisch kann ein Mensch gar nicht sein, wie eine KI dann ist. Die Frage ist dann also, wenn die KI sich entwickelt und du möchtest, dass sie dir die Fragen auf diese Welt liefert, wie kriegen wir Umweltschutz besser hin oder so, kann das sogar vielleicht sein, dass du die Antwort dann auch nicht verstehst, weil diesen Step, den sie dann macht, diese Schritte, die kannst du dann nicht nachvollziehen mehr.
Die einfache Antwort auf jede weltbewegende Frage ist, schaffe den Menschen ab.
Das könnte dann aussehen, hast du sowas wie Skynet.
Ja, genau. Einfach so.
Das wäre, also, muss ich sagen, hatte dann, als ich dann so ChatGPT so ausprobiert hatte, ne, und da hätte ich mir so überlegt, also wenn ich eine künstliche KI hätte, ich würde sie erst einfach mal Skynet nennen.
Kannst du deiner ChatGPT einen Namen geben, die sie sich auch merkt?
Das habe ich noch gar nicht.
Das kannst du mal ausprobieren. Das ist jetzt die Hausaufgabe für dich. So, lieber Paul, wir müssen langsam zum Ende kommen. Und ich finde, heute sollte es mal wieder an der Zeit sein, dass wir sagen, bitte gebt uns mal 5 Sterne und aktiviert die Glocke und folgt uns bei Instagram, bei Facebook oder auf der Straße, wo auch immer ihr uns begegnet. So, liebe Hörerschaft, das ist auch eure Hausaufgabe. Wir sind ja heute in der Schule. Und ich habe natürlich keine Hausaufgabe, weil ich bin der Lehrer. So, lieber Paul, es war mal wieder ein Vergnügen.
Das war es mir auch, lieber Manu.
Und dann wünsche ich dir eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.
Ciao, Kakao.
MMB Community. MMB Community.